Ich nehme schon seit einer Minute und 50 Sekunden auf. Okay.
Ja, dann können wir ja professionell einzählen, weil ich muss ja schneiden, ne?
Ist das so? Weiß ich gar nicht.
Ich habe inzwischen komplett, ich weiß nur, dass die nächste Episode muss ich noch schneiden. Das ist die, oh nee, die ganzen Nummern haben sich verändert. Ich werde sterben.
Nein, ich habe das ja nochmal alles. Homeoffice-Hacks haben wir als letztes aufgenommen. Haben wir gar nichts mehr in der Pipeline?
Doch, natürlich haben wir was in der Pipeline. Wir haben die, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, dass wir noch eine haben. Ah, die 114 haben wir noch.
Was ist das denn jetzt schon wieder?
Wir haben Homeoffice-Hacks auch noch nicht rausgebracht.
Nee.
Und wir haben aber noch die 114.
Okay, was ist das? Was
war die 114 das? Ist nicht geschnitten, aber das siehst du, dass ich die schon professionell vorbereitet habe. Ich habe die Datei nämlich schon mal konvertiert.
Aha.
Das ist die Interview.
Mit?
Interviewfolge miteinander.
Ach so. Ja, okay. Aber dann wäre ich ja wahrscheinlich wieder dran mit Schneiden, weil wenn du noch Homeoffice-Hacks schneidest.
Die Folge, dann warst du die, dann war ich, oh mein Gott, das heißt, ich habe die 114 und die Homeoffice-Hacks.
Ja, und ich schneide jetzt diese Folge.
Die Folge, ist mir auch scheißegal, ob wir einzählen oder nicht.
Ja, das kriege ich schon hin, ja.
Also irgendwie können wir einzählen.
Ja, es ist so ein Ritual. Mach es.
Ingmar, wie geht's?
Sehr gut, danke. Und wie geht es dir?
Mir geht's auch gut. Irgendwie ist gerade gute Stimmung. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie, wir kommen hier so rein und wir hatten es gerade von verschiedenen Bike-Online-Versendern und haben uns ausgetauscht, wo man aktuell Bike-Teile bestellt. Weil, ja, man muss sich eigentlich relativ finderisch geben, weil man hat gar nicht so viel Auswahl. Man kauft dort, wo die Ware vorhanden ist.
Genau, und die Antwort ist einfach überall bestellen, da wo es vorhanden ist und wo es geliefert wird.
Genau. Ansonsten können wir nicht wahnsinnig viel empfehlen. Und heute geht's um Pair-Programming, richtig?
Richtig.
Was ist denn das?
Das bedeutet zwar nicht, dass wir jetzt abwechselnd immer ein Wort reden, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Nein, ganz so ist es auch nicht. Also Pair-Programming. Man sitzt mit zwei Leuten. Ich glaube, es ist eigentlich immer nur mit zwei Leuten. Man kann es auch mit mehr Leuten machen. Das heißt dann, glaube ich, auch Mob-Programming oder so. Aber üblicherweise sitzt man mit zwei Leuten vor einer Coding-Aufgabe und versucht, die zu lösen. Und dabei gibt es dann zwei Rollen. Einmal den Driver, der das Gerät in der Hand hat, also in dem Falle die Tastatur. Und einmal den Navigator, der dann so sagen kann, ach, guck doch mal hier. Also der hat aktiv keine Eingabegeräte in der Hand und kann halt nur Hinweise geben oder Fragen stellen, wenn was nicht klar ist. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Methoden, wie man das machen kann, dass man auch ganz schnell wechselt. Aber ich habe so einen ganz guten Guide gefunden, der dann auch Anlass für diese Folge war. Den habe ich dir ja auch geschickt. Und da war so eine Strategie beschrieben, dass man alle halbe Stunde so ungefähr mal auch die Rollen wechseln sollte, damit das Ganze nicht zu eintönig ist und man auch so ein bisschen Abwechslung hat.
Genau. Ich habe mir den Artikel auch durchgelesen. Ich fand den sehr spannend. Ich fand vor allem, vielleicht fangen wir an mit den Vorurteilen zum Pair-Programming. Und ich glaube, eine der am meisten verbreiteten Vorurteile ist so ein bisschen so, Pair-Programming ist super kostenintensiv, weil im Grunde genommen hat man ja eine Person, die nichts macht, die ganze Zeit und einfach da sitzt und nichts tut. Sprich, wenn man zusammen Pair-Programming betreibt, ist es doppelt so teuer, als wenn man es alleine macht.
Ja, also man hat eigentlich nur noch die Hälfte der Entwickler auf einmal, weil alle zu zweit arbeiten müssen. Und das stimmt natürlich nicht. Weil man insgesamt konzentrierter vielleicht sogar arbeitet, aber man hat ja automatisch dieses Vier-Augen-Prinzip und ja, man sieht schneller Fehler oder man denkt halt mit zwei Gehirnen über dieses Problem nach, was man da gerade vor sich hat, und das ist anscheinend effektiver, als wenn man das alleine macht oder halt nacheinander. Bei so einer Review zum Beispiel, da kommen wir wahrscheinlich in einer zukünftigen Folge nochmal dazu. Man kann ja auch alleine entwickeln und das dann in einem zweiten Schritt reviewen lassen von einer anderen Entwicklerin. Und aber wenn man das halt parallel macht, dann spart man sich da auch Rückfragen und ja, es ist einfach, hat die Praxis gezeigt, dass das besser funktioniert, als wenn Leute alleine arbeiten.
Ja, auch da denke ich, gibt es sozusagen irgendwo eine goldene Mitte. Es gibt sicher auch ja, Entwicklerinnen und Entwickler, die einzeln, sage ich mal, sich wohler fühlen. Da gibt es sicher irgendwie individuelle Unterschiede. Ich denke, der wichtigste Punkt ist eigentlich der, dass diese Konzeption oder sich vorzustellen, dass entwickeln bedeutet, 100% in die Tastatur hauen, halt überhaupt nicht der Realität entspricht. Irgendwie so, es ist auch komplett irrelevant, wie schnell du schreiben kannst als Entwickler auf einer Tastatur. Damit wirst du nicht besser oder schlechter. Ich würde mal behaupten, so maximal 30% der Zeit ist tatsächlich in die Tastatur irgendwo was reinschreiben. Der Rest ist Nachdenken, Überlegen, ja. Andere Aufgaben, aber nicht sozusagen aktives Schreiben. Das heißt, man verliert gegebenenfalls 30%, aber die holt man eben rein durch die Sachen, die du vorher schon aufgezählt hast. Das heißt, man hat ein Vier-Augen-Prinzip automatisch. Es wird direkt Wissen geteilt, häufig. Das ist, finde ich, was super wichtig ist. Und man ist deutlich konzentrierter und in meinen Augen auch weniger abgelenkt, weil man einfach nicht auf eine Nachricht antwortet, weil man eben ja in dem Moment sozusagen irgendwas zusammen macht. Das heißt, man ist einfach, ja, ist so ein bisschen wie sich zum Sport verabreden. Wenn man sich zum Sport verabredet, dann macht man es halt, ne? Weil man ist halt irgendwie voneinander abhängig und man hat ja auch zugesagt. Dagegen, wenn man halt nur für sich das für sich ausmacht, dass man das jetzt macht, dann lässt man das halt auch gern mal fallen für irgendwas anderes, was man dann halt lieber machen will oder wo man jetzt denkt, ja, das ist doch wichtiger, da auf eine Slack-Nachricht zu antworten oder auf irgendeine andere WhatsApp-Nachricht, was aber definitiv nicht der Fall ist.
Ja, und das ist ja auch nicht so, dass man dann das gar nicht mehr machen kann mit diesem abwechselnden Pomodoro-Prinzip, wo man irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten arbeitet und dann kurz eine Pause macht. Das kann man ja entweder nutzen, um wirklich eine Pause zu machen, mal eben, keine Ahnung, ein paar Schritte durch die Wohnung latschen oder durchs Büro. Oder man kann eben auch mal kurz auf irgendwelche Nachrichten antworten, die sich irgendwie angestaut haben. Und was du meintest, dass nicht jeder das mag unbedingt, das stimmt natürlich, aber man sollte dabei auch bedenken, dass das insgesamt auch so eine Art Skill ist, den man entwickelt. Also man ist ja nicht automatisch die beste Pair-Programmerin, Programmiererin. Also das ist auch was man definitiv lernen muss. Und das habe ich bei mir auch gemerkt, dass ich mich da einfach dran gewöhnen muss, mit anderen Leuten zu coden. Und es gibt dann auch so Sachen, wo man sich ein bisschen zurückhalten muss. Da sind wir dann schon wieder bei den Anti-Patterns. Zum Beispiel irgendwie zu sagen, ja, hier, das kannst du jetzt viel schneller machen, indem du diese komplizierte Tastenkombination in deinem Editor drückst. Und also da muss man sich so ein bisschen zurückhalten dann bei manchen Sachen. Und das ist definitiv eine Lernkurve.
Definitiv. Also ich finde auch, es ist super wichtig, dass man dem Ganzen eine Chance gibt. Also man braucht ein bisschen Zeit. Die erste Pair-Programming-Session wird nicht die beste deines Lebens sein. Man braucht da eine ganze Weile, bis man da einen Flow gefunden hat. Und es gibt auch, ich sag mal so, Pair-Programming-Sessions, die man mehr mag und andere, die man nicht so gerne mag. Und das ist ähnlich wie bei allem im Leben. Mit manchen kann man es besser machen, mit anderen weniger gut. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dennoch, glaube ich, sollte man es eben als Teil des Toolsets sehen, was man sozusagen als Entwicklerin, als Entwickler sich aneignen kann, im Pair-Programming besser zu werden, sowohl als Driver als auch als Navigator. Und da gibt es, denke ich, viele Sachen, auf die man achten kann und sollte. Zum Beispiel finde ich immer, wenn ich der Driver bin, ich erzähle wahnsinnig viel, was ich jetzt denke und was ich sozusagen vorhabe, um klarzumachen, wieso ich das jetzt gerade mache und nicht einfach irgendwie random in irgendwelchen Files rumeiere und irgendwie anfangen, Dinge zu ändern. Und am Schluss muss der Navigator, die Navigatorin irgendwie verstehen, was ich da überhaupt mache. Also es ist immer gut, irgendwie mehr oder weniger laut zu denken, was sich am Anfang sehr, sehr komisch anfühlt, muss ich auch dazu sagen. Es ist sehr strange, einfach laut auszusprechen, was man denkt.
Ja, auf jeden Fall. Weil da man legt so seine eigenen Gedankengänge irgendwie nach außen und das ist natürlich auch was Persönliches und ja, irgendwie was, woran man sich gewöhnen muss. Was ich noch ganz interessant finde, ist, wenn man so mit unterschiedlichen Leveln pairt. Also wenn du jetzt einen Junior und einen Senior Developer hast, da können ja auch so interessante Dynamiken stattfinden, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt hier total viel als Senior und naja, hier den Call, das weiß man ja, was das macht. Aber das ist ja nicht unbedingt für jeden klar, was diese Zeile Code da gerade tut. Und das ist eben auch ja, eine gute Möglichkeit, Wissen weiterzugeben, wie du auch schon vorhin gesagt hast.
Und da dann auch wichtig, nicht davon ausgehen, dass sozusagen es besonders effektiv ist, jede Tastenkombination der Welt auswendig zu kennen und irgendwie so schnell sich in seinem Code fortzubewegen, dass es praktisch ein Ding der Möglichkeit ist, zu folgen. Da finde ich es auch sozusagen, also ich bin sehr, immer noch sehr viel, ich mache nicht alles mit der Maus, aber ich nehme ab und zu die Maus auch für Dinge noch in die Hand. Und ich finde, es ist vollkommen legitim, sage ich mal, und es macht zwar manche Dinge leichter, aber ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind so die sind so wahnsinnig schnell in ihrem Code-Editor, dass es mir sehr schwer fällt, zu folgen, wie die teilweise von Files zu Files springen, weil die halt jede Tastenkombination der Welt so gefühlt auswendig kennen. Das mag vielleicht gar nicht Rocket Science sein, aber ich denke, ja, in dem Moment, wenn man sowas im Pair-Programming macht, sollte man sich entweder sehr gut kennen und wissen, dass es passt, dass man da mitkommt, oder halt nicht davon ausgehen. Und so diese Frage so, bist du noch da, ist immer ein schlechtes Zeichen. Das bedeutet so viel wie, ja, eigentlich hat man sich irgendwie verloren, da fehlt der Sync. Und dann denke ich, muss man wieder zurückkommen und sagen so, hey, okay, schau, jetzt müssen wir mal kurz pausieren den Task und müssen irgendwie gucken, dass wir wieder gleiches Verständnis finden, um da nicht irgendwie, ja, nach einer Viertelstunde einen abgehängt zu haben und der andere macht dann noch eine Viertelstunde, um dann irgendwie später festzustellen, so, also ich habe so vor einer Viertelstunde habe ich irgendwie den Faden verloren, ich weiß jetzt seit 15 Minuten nicht mehr, was du machst.
Ja, das muss schon irgendwie immer gut, ja, ist im Grunde wie so ein Tandem, ne? Wenn da einer die ganze Zeit tritt und hinten wird nicht getreten und ja, da schläft irgendwie schon jemand ein, dann merkt das ganze Fahrzeug das schon irgendwie, wenn es nicht stimmt oder wenn sich jemand nur auf eine Seite lehnt und man muss da irgendwie so dagegen arbeiten. Ist jetzt eine komische Analogie, aber ich glaube, man weiß so ungefähr, was gemeint ist.
Wie ist deine Erfahrung mit Pair-Programming und Remote-Work?
Ich habe tatsächlich so meine einzigen wirklichen Pair-Programming-Sessions waren immer remote. Und was ich davor an Pair-Programming mal irgendwie in einem Büro gemacht habe, das war mehr so zufälliges Pair-Programming. Das war so, ja, wir haben jetzt hier irgendein Problem, da müssen wir mal zusammen drauf gucken. Oder ich zeig dir mal, wie irgendwas Bestimmtes funktioniert. Keine Ahnung, einen Editor einrichten oder wie man eine Library benutzt oder sich einen kaputten Test zusammen angucken. Aber es war nie so, wir haben jetzt hier ein Issue und das wollen wir zusammen bearbeiten. Das habe ich tatsächlich bisher immer nur remote erlebt.
Und wie sieht da dein Setup aus? Also wie pair-programmst du?
Ja, da kann man verschiedene Sachen benutzen. Es gibt natürlich Plugins für Code-Editoren wie VS Code. Das sind dann, glaube ich, Live-Sessions heißt das. Ist so ein bisschen wackelig, funktioniert manchmal nicht so ganz richtig. Was ein bisschen besser funktioniert hat bisher, war das von JetBrains, Code with Me heißt das bei denen. Also ist eigentlich überall ähnlich. Man startet so eine Session und dann gibt man einen Link an die Kollegin weiter und die kann dann joinen und man kann der Remote-Person irgendwelche Berechtigungen geben, so darf mein Terminal sehen, darf, keine Ahnung, lokale Files bearbeiten oder nicht. Und ja, dann ist man sozusagen parallel im selben Editor und kann denselben Code angucken oder halt bearbeiten. Was da der Vorteil ist, man kann relativ schnell auch das Keyboard switchen nach einer halben Stunde, wenn man das dran, also wenn die Zeit um ist, ohne dass man da jetzt irgendeine neue Session starten muss. Also man kann einfach die Session weiternehmen, nur jemand anders codet in demselben Editor. Das findet dann natürlich auch meinetwegen auf meinem Computer alles statt. Aber man kann Git auch so konfigurieren, dass in der Commit-Message ein Co-Author genannt wird. Was wir aber auch noch bemerkt haben, manchmal ist so ein Screenshare auch nicht schlecht. Vor allem, wenn es um die Maus geht. Weil manchmal will man ja irgendwie was zeigen. Man macht so einen Kreis, so eine Kreisbewegung mit der Maus um irgendwas. Oder man will was markieren. Okay, das Markieren funktioniert auch mit den Sharing-Tools. Aber manchmal ist irgendwie so ein Mauszeiger doch auch hilfreich bei sowas. Vor allem, wenn es remote stattfindet.
Ja, super interessant. Also ich ertappe mich tatsächlich meistens, wenn ich es mache, einfach in einem Videocall und ohne sozusagen eine gemeinsame Session. Das hat vor allem auch teilweise den Vorteil, dass man sich nicht ertappt fühlt und einfach mal noch in eine andere Datei kurz mal reinguckt. Das mag vielleicht auch manchmal sinnvoll sein, irgendwie nochmal schnell woanders sich zu vertiefen, um irgendwie was entweder sozusagen ein bisschen vorzugreifen, um sozusagen vorzurecherchieren. Aber manchmal ist es auch einfach sinnvoll, wenn man sich nur darauf konzentriert, was der andere auch sehen kann. Und ja, deswegen, ich finde es tatsächlich häufig sinnvoll und gerade jetzt in meinem speziellen Fall, wenn man jetzt irgendwie halt auch noch sowas wie Frontend-Entwicklung dabei hat oder vielleicht noch ein Backend, was man parallel bedienen will, dann kommt so eine typische Live-Sharing-Session via VS Code oder JetBrains, ist dann halt echt, irgendwie kommt da an seine Grenzen,
ja.
Weil man halt nicht eine Website einfach so teilen kann. Und ja, da habe ich aktuell oder bis jetzt noch keine bessere Lösung für sie gefunden. Also schön wäre, eine Lösung zu haben, die sich praktisch, ich finde VS Code Live Share eigentlich super gelungen, aber da dann sozusagen noch einen Videocall mit drin und die Möglichkeit, irgendwie alternative Bildschirminhalte freizugeben, das wäre optimal. Dann hätte man irgendwie All-in-One eine Lösung und könnte relativ schnell wechseln.
Wir haben das dann teilweise auch so gemacht, dass wir neben der Live-Session nochmal einen Screenshare laufen lassen. Wenn man nämlich sowas hat wie, keine Ahnung, so ein Postman oder sowas, wo man mal eben einen Request irgendwo hinfeuern muss, dann ist so ein Screenshare einfach besser und man muss das nicht irgendwie, ja, also man kann es ja sonst auch gar nicht sharen. Oder wenn man sich, wie du gesagt hast, eine Webseite oder irgendwelche Dokumentationen anguckt, da hilft das schon auf jeden Fall, mit einem Screenshare zu arbeiten. Also Screenshare würde ich jetzt so als Default, als eigentlich momentan noch die beste Lösung ansehen.
Hast du Erfahrungen gemacht mit GitHub Codespaces in Zusammenhang mit Pair-Programming?
Leider noch nicht, stelle ich mir aber auch interessant vor, weil man da ja sogar theoretisch auch, wenn man jetzt ein Backend startet, irgendwie kriegt man ja auch eine Public IP oder eine Domain sogar, auf der man das erreichen könnte, oder?
Ja, im Grunde genommen ist es ja ein, also das geht, glaube ich, mit VS Code auch. Da gibt es so einen Tunneling, das heißt, du kannst, wenn ich auf meinem Laptop das gestartet habe und einen Localhost auf Port 3000 laufen hat, dann kannst du den auch öffnen. Aber ich stelle mir vor allem cool vor, dass, ich meine, jetzt mit den neuen MacBooks ist es vielleicht nicht mehr so ein Problem. Früher fand ich das größte Problem, dass der Laptop halt sehr langsam wurde. Und wenn sich die Session, sage ich mal, im Internet befindet, inklusive der ganzen Prozesse, die da irgendwie, Bildprozesse, die da dranhängen, irgendwelche Dev-Server, dann ist man da halt schon mal ein bisschen losgelöster. Und tatsächlich, wenn man jetzt sagt, man möchte nur einen Screen teilen, dann kann man sehr schnell switchen, ohne dass das sozusagen der Editor neu aufgemacht werden muss, weil sich in dem Moment ja nichts ändert. Das heißt, der Codespace befindet sich ja im Internet und damit ist sozusagen der Code gesynkt und man ist nicht mehr auf irgendein Tool angewiesen. Und das stelle ich mir tatsächlich sehr interessant vor. Ich habe aber auch aktuell noch keine Erfahrung damit gemacht.
Da gab es bestimmt von der GitHub Universe, im Sommer findet die, glaube ich, immer statt, gab es bestimmt irgendeinen Talk, den wir eventuell in den Shownotes verlinken, wenn wir was finden.
Genau. Ja, und dann gehen wir doch vielleicht noch kurz auf die Anti-Patterns ein, oder?
Mhm. Ja, sowas wie irgendwelche Tastenkombinationen sagen, um zu versuchen, die Produktivität zu erhöhen, kann man sich erstmal sparen, vor allem in der ersten Session, wenn sie jetzt 1000 Mal schon aufgetreten ist und jemand nicht weiß, wie Copy-Paste funktioniert, dann kann man das vielleicht schon mal sagen. Aber insgesamt so Low-Level-Instructions sollte man vermeiden.
Wobei ich glaube, in die andere Richtung fragen, wenn als Driver man irgendeine coole Tastenkombination hat, man sie als sagen Beobachter, Navigator wissen will, dann finde ich, ist es immer legitim, da auch mal nachzufragen. So, hey, wie hast du das gerade gemacht? Das sah super effektiv aus, weil da findet in meinen, oder da findet ja wieder ein Learning statt. Mhm. Das heißt, sowas ist sicher gut, aber auch da muss man irgendwie ein gutes Mittel finden. Also nicht die ganze Zeit unterbrechen. Das Gleiche würde ich auch für Fehler sagen. Also wenn man jetzt irgendwie halt einen Typo hat in einer Funktion oder irgendwie ein bisschen weiter, man schreibt noch kurz fertig, um dann den Typo zu fixen, dann macht's, man muss so ein bisschen da so ein Gespür für entwickeln, wann man auf Fehler hinweist und wann man vielleicht auch noch einen Moment wartet, weil der Fehler vielleicht noch erkannt wird. Einfach weil in beiden Situationen, also sowohl als der, der schreibt, als auch der, der beobachtet, ich finde Navigator und Driver mal so ein bisschen schwierig, aber es ist irgendwie so, ja, manchmal ist es sozusagen sehr klar, dass da jetzt noch ein Fehler ist und man ist aber halt gerade noch woanders und findet es dann auch in Ordnung. Oder man weiß halt sozusagen, ja, wenn man zu spät drauf hinweist, ist auch nicht gut, dann ist es so ein bisschen so, okay, jetzt habe ich schon irgendwie einmal auf Browser Refresh und klar, dass es nicht funktionieren kann, wenn hier irgendwie eine Variable falsch benannt ist oder doppelt assigned wurde oder so.
Mhm. Ja, wenn es so um Typos geht, da kann man ja vielleicht auch sich auf irgendwas einigen. Wir gucken da später nochmal zusammen drüber und dann berichtigen wir alles, was nicht in Ordnung war, sodass man nicht zwischendurch einfach sagen muss, oh, da hast du 2 Buchstaben vertauscht und man kommt dadurch total aus dem Flow raus.
Oder wenn man tatsächlich in einer gemeinsamen Session ist und das ist irgendwie nicht direkt Interference, dann kann man ja auch einfach mal kurz den Typo entfernen und sozusagen mithelfen, weil tatsächlich da die kognitive Leistung ja relativ gering ist. Aber auch dafür muss man sich, glaube ich, gut genug kennen, um sowas zu machen. Im Zweifel lieber sozusagen ein bisschen konservativer in der Richtung sein. Dennoch ist es wichtig, dass beide gleichermaßen an der Session beteiligt sind. Also es ist nicht so, dass einer einfach macht und der andere nur zuhört, sondern da muss schon auch ein sehr aktiver Austausch stattfinden, damit das Ganze Sinn macht.
Ja, man kennt das von so Google Docs Dokumenten, wenn da mehrere Cursor denselben Satz bearbeiten, kann schnell verwirrend sein, also dann lieber nicht machen.
Genau. Ja, und dann, wichtig ist, viele Pausen machen. Ich denke, das ist so einer der häufigsten Fehler, man ist irgendwie am Abend sowas von geplättet, wenn man mehrere Stunden das am Tag macht. Das ist deutlich anstrengender, als alleine vor sich hin zu coden und an Problemen zu arbeiten, einfach weil man deutlich mehr noch sprechen muss parallel und dieses offene Denken einfach anstrengend ist. Bedeutet aber wiederum nicht, dass es deswegen nicht effektiv sein kann, weil man eben häufig dadurch, ja, also mir fällt es immer wieder auf, wenn ich irgendwem anders mein Problem schilder, dann komme ich meistens selber sogar auf die Lösung, einfach nur, weil ich es irgendwem anders nochmal mitteile. Und dann okay, stimmt. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können.
Und Gummiente.
Ja, genau. Und dadurch, ja.
Was ich auf jeden Fall, oder was noch ein wichtiges Anti-Pattern ist, ist, wenn man nicht wechselt. Also, wenn man die Rollen nicht wechselt. Und dieses Wechseln, das beugt auch dieser Erschöpfung ziemlich gut vor, habe ich festgestellt. Also, es gab dann Sessions, wo ich den ganzen Nachmittag nur zugeguckt habe. Und da war ich mindestens genauso platt am Ende, wie wenn ich selber den ganzen Nachmittag nur als Driver unterwegs war. Also, dass ich geshared habe und gecodet habe. Und durch dieses Wechseln, das lockert das Ganze einfach so krass auf. Und man hat irgendwie gute Blöcke, in das das Ganze eingeteilt ist.
Genau. Und auch da, man kann auch mal eine Stunde Pairing machen, sozusagen halb-halb, 30 Minuten die eine, 30 Minuten die andere. Und dann eine Stunde wird praktisch parallel an irgendeinem Thema gearbeitet, unabhängig voneinander. Und dann kommt man wieder zusammen und pairt nochmal oder so. Ich glaube, da gibt es auch, ja, man muss da einen guten Mittelweg finden. Den ganzen Tag Pair-Programming stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und macht vielleicht dann auch manchmal nicht bei allem Sinn.
Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil Leute haben Meetings und irgendwas ist immer. Also so viel Perlen kann man, glaube ich, gar nicht, dass man da einen ganzen Tag zusammenkriegt.
Dem würde ich zustimmen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, alles gesagt. Oder fehlt dir noch was?
Ich habe jetzt keine großen Punkte mehr auf dem Zettel hier. Nochmal als Erinnerung, das ist ein Skill oder ja, irgendwie was, was man lernen muss. Und man kann es nicht gleich von Anfang an. Und wie man vielleicht auch gemerkt hat, wir sind da auch so, dass wir da nicht irgendwelche total festen Sachen haben, sondern das ergibt sich irgendwie, man muss, ja, es ist halt eine zwischenmenschliche Sache. So. Das kann man nicht mal eben so, ja, wir machen jetzt Pair-Programming unreflektiert und dann wird alles gut, sondern man muss da sich auch ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht neue Sachen lernen. Und vielleicht am Ende nochmal so ein Mini-Retro machen. Gab es auch in dem Pair-Programming-Template, was wir nochmal verlinken werden. Das war auch mal ganz lustig, als wir das nach dem Pair-Programming gemacht haben.
Was lief gut, was lief nicht so gut? Was hat man gelernt?
Genau, ja.
Einfach sich kurz Zeit nehmen, um dann
einmal das reflektieren und wie ist es gelaufen? Ist unser Code wirklich gut geworden oder haben wir jetzt hier ganz schlimmes Coderwelsch produziert, was kein anderes Pair mehr nachvollziehen kann? Oder ja, wie war das Tempo? Wie haben wir kommuniziert? Sowas. Kann man sich einfach mal so Gedanken drüber machen. Und wenn da jemand vielleicht keine Lust zu hat, dann kann man sich das ja auch für sich selber machen.
Wobei auch da, es ist Teil der ganzen Übung und in einem professionellen Umfeld sollte man genug Wille mitbringen, in meinen Augen, sich auf sowas einlassen zu können, um an sich selbst arbeiten zu können, um sich selbst zu verbessern, weil das sollte jedem ein Ansporn sein. Und nur wenn man nicht den direkten Benefit von sowas sieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es per se nicht sinnvoll ist.
Mhm.
Genau, und ich hätte jetzt noch eine Frage an dich.
Schieß los.
Was begeistert dich beim Coden?
Wie immer eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, was mich daran am meisten begeistert, ist, dass man irgendwas aus dem Nichts erschafft. Also man schreibt irgendwie Code und dann macht irgendeine Maschine, also ein Computer, aus diesen Sachen irgendwas, keine Ahnung, eine Webseite oder ja, irgendwas, was vorher noch nicht da gewesen ist. Und das finde ich irgendwie faszinierend, dass man da wirklich so aus dem Nichts irgendwas erschaffen kann.
Finde ich, also ich habe eine sehr ähnliche Antwort. Ich finde, es ist eine sehr, man hat irgendwie, es ist was sehr Kreatives eigentlich. Es ist nicht so, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, wenn man nicht selbst entwickelt. Wenn man sich vorstellt, da gibt es im Grunde genommen eine Lösung und nur eine. Das ist sehr Kreatives. Und es ist, bis auf die eigene Zeit, sind einem kaum Grenzen gesetzt, was jetzt irgendwie Technik angeht. Also das heißt, man hat jetzt keine Materialien, die man verschleißt. Jetzt mal die Tastatur weglässt oder so. Aber das ist irgendwie Schwachsinn. Aber es ist jetzt nicht so wie ein Tischler, der irgendwie, wo Holz richtig viel Geld kostet und wo man
Verbrauchsmaterial
verbrauchs-
hat.
Und wo man auch nicht mehr ändern kann. Wenn man einmal zugeschnitten hat, hat man zugeschnitten, dann ist ab. Ab ist ab. Mhm. Beim Entwickeln kann man immer wieder hin und zurück. Und das ist, finde ich, das, was mich, ja, was mich irgendwie glücklich macht. Und dann auch eine Lösung zu haben, die irgendwie einfach verständlich ist. Das bedeutet nicht, dass das jetzt irgendwie einem besonderen Pattern folgen muss, aber ich finde so, wenn es gut lesbar ist und jeder irgendwie versteht, was damit passiert, ohne dass man irgendwie einzelne Funktionen, also wenn man so einen groben Überblick lesen kann und sehen kann, dass, was das Ding macht, dann ist eigentlich optimal. Und das finde ich schon immer wieder schön, zu sagen, das herauszuarbeiten.
Sehr schön.
Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.